Willkommen zu Maidons Meinung. Er ist wieder da, Alfred Maidon an meiner Seite. Du bist genesen. Es wurde ja spekuliert, wo denn der Alfred geblieben ist.
Ich hatte kein Corona, mir ist die Börse auf den Darm geschlagen, kann man so sagen.
Ja. Aber jetzt bist du wieder fit und wir haben einiges zu besprechen. Sachen, die ein bisschen länger, ein paar Tage zurücklegen, aber auch ganz brandaktuelle Sachen, wie beispielsweise die Bilanz der Deutschen Bank, die jetzt eben heute vorgelegt wurde. Und wir starten gleich wieder das Positive in die Sendung. Bestes Ergebnis seit 10 Jahren.
Ja, Chapeau. Also auch ich muss da meinen Hut ziehen. Ich bin ja bekanntlich nicht der Freund der Deutschen Bank. Viele Jahre war sie hier in der Sendung und sie ist selten gut weggekommen. Ja. Aber jetzt muss man mal sagen, die Zahlen waren wirklich erstaunlich gut. Der erste Gewinn, Jahresgewinn oder der höchste Jahresgewinn seit 2011. Letztes Jahr hatten wir ja schon einen kleinen Gewinn gemacht nach 5 Jahren Verlust. Und auch das letzte Quartal ist nochmal extrem gut gelaufen. Und die Analystenerwartungen sogar noch übertroffen. Und die waren ja schon nicht schlecht. Man zahlt erstmals eine Dividende auch wieder seit vielen Jahren. Auch das kommt gut an. Und das Ganze ist getrieben von dem Gewinn im Investmentbanking. Der lag bei 3,7 Milliarden Euro vor Steuern. Und jetzt die Frage, ach nee, das habe ich schon verraten. Ich wollte es andersrum sagen. Also die Deutsche Bank hat 3,4 Milliarden vor Steuern Gewinn gemacht und das Investmentbanking hat 3,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht.
Und das hätte ich ja erraten sollen.
Ja, das hätte wie funktioniert wenn man, das funktioniert so, indem man in allen anderen Geschäftsbereichen Verlust macht. Und das ist natürlich so ein bisschen schade, rückblickend, weil Deutsche Bank hat ja vor einigen Jahren das Investmentbanking massiv gestutzt, weil man die Risiken in diesem Bereich minimieren wollte. Und genau dieser Bereich hätte jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu einem viel höheren Gewinn beigetragen, wenn man diesen Schritt nicht gegangen hätte oder gemacht hätte. Also insoweit wäre da viel mehr drin gewesen und auch für den Kurs der Aktie. Aber immerhin, man ist auf dem richtigen Weg und das ist ja auch was. Dennoch würde ich jetzt die Aktie trotzdem nicht kaufen. So.
Wir können die Aktie mal vergleichen mit Morgan Stanley. Auf Sicht der letzten 5 Jahre die prozentuale Entwicklung.
Das ist wirklich mal ganz interessant. Da sieht man mal, Morgan Stanley hat voll vom Investmentbanking profitiert, wie die anderen US-Großbanken auch, die in diesem Bereich massive Milliardengewinne eingefahren haben. Die Deutsche Bank jetzt eben auch. Aber dadurch, dass man eben diesen Gewinnbringer so reduziert hat, sieht man die Deutsche Bank in den letzten 5 Jahren immer noch ein Minus von 30%, trotz der Erholung in den letzten beiden Jahren. Und Morgan Stanley hat sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt. Also das ist dann schon ein gehöriger Unterschied und da kann man eigentlich jede US-Investmentbank drüberlegen. Die sind alle ähnlich gut gelaufen.
Aber immerhin, es läuft wieder besser bei der Deutschen Bank oder
recht gut im Moment. Aber die Aktie hat, wird sie eh behalten, soll er auch.
Dann schauen wir auf andere Dinge, auf andere Bilanzen. Microsoft, da gab es am Dienstag schon nachbörslich Zahlen. Cloud-Wachstum stand im Fokus. Erst im Moment hat man gedacht,
Cloud.
So. Cloud, ich nuschel, Cloud.
Ich nuschel auch.
Genau, stand im Fokus. Im ersten Moment hat man sich so gedacht, hätte mehr drin sein können vielleicht.
Ja, nö.
Aber dann, doch die erste Reaktion der Aktie war nachbörslich.
Das stimmt, Woran das lag, weiß ich gar nicht so genau, denn das Cloud-Wachstum war eigentlich auch ein bisschen besser als gedacht. Microsoft ist in allen Bereichen stark gewachsen, vor allen Dingen auch ganz erstaunlich bei Windows für PCs um 15%. Und das war eigentlich so ein Markt, der schon totgesagt war. Aber tatsächlich hat man es wirklich geschafft, über alle Bereiche hinweg. Und Microsoft hat ja mittlerweile relativ viele Geschäftsbereiche, ein starkes Wachstum hinzulegen. Und wie du schon sagst, die Aktie ist erst 5% gefallen. Da habe ich mich auch schon gewundert, denn die Zahlen waren wirklich sehr gut, alle Erwartungen übertroffen. Dann aber kam der Ausblick für das erste Quartal oder das nächste Quartal, weil Microsoft hat ja ein gebrochenes Geschäftsjahr, also für das Märzquartal der Ausblick und der war sehr gut über den Analystenerwartungen. Und da hat man noch gesagt, dass die Marge wahrscheinlich noch ein bisschen besser wird. Das kam dann sehr gut an, die Aktie ist stark gestiegen, sieht man hier eigentlich kaum. Das war auch wichtig, denn die 200-Tage-Linie war schon in Gefahr. Wir waren dann gestern teilweise wieder deutlich über 300 Dollar und Microsoft hat sich ja doch ganz schön verbilligt, fast 20% vom Höchstkurs runter und vielleicht, oder nicht nur vielleicht, für mich jetzt, das ist eine Top-Gelegenheit, den Technologiegiganten, muss man ja sagen, zu kaufen. Und nicht zuletzt hat ja Microsoft auch mit der Activision-Übernahme Schlagzeilen gemacht, sehen wir gleich noch. Die hat man relativ günstig schießen können, auf Deutsch gesagt. Und das ist ein Bereich, der Spielebereich, der für Microsoft immer wichtiger wird. Man hat ja mit der Xbox die Hardware schon und jetzt hat man statt selber Software massiv zu entwickeln, eben gesagt, hey, wir übernehmen einfach mal einen der größten Spieleentwickler und hat sich so ein paar tausend Spieleentwickler von Activision ins eigene oder holt sich die ins eigene Haus. Die Übernahme wird ja wahrscheinlich erst so in einem halben Jahr wirksam, wenn es denn klappt, aber höchstwahrscheinlich wird es gut gehen. Also mit Activision noch an Bord, für mich sogar noch mehr Einkauf als ohnehin schon.
Und du denkst auch nicht, dass jetzt noch mal ein stärkerer Rücksetzer kommt, den man vielleicht abwarten könnte? bevor man einsteigt.
Ich muss mal kurz meine Glaskugel holen, die habe ich im Auto liegen lassen. Das weiß man natürlich nicht, aber also es gibt zwei Faktoren, die dafür sprechen, dass wir das Schlimmste gesehen haben. Zum einen jetzt tatsächlich die guten Microsoft-Zahlen, die sehr wichtig waren für den ganzen Markt, dass jetzt auch so ein bisschen der Fokus wieder zurückgeht, weg von den Zinsen, wieder hin zu den Unternehmensgewinnen. Microsoft hat gezeigt, dass man sehr wohl auch, ich sag jetzt mal, am Ende einer Pandemie Geld verdienen kann. Es hieß ja immer, es gibt viele Technologieaktien, haben zu sehr von der Pandemie profitiert und wenn die irgendwann mal verschwindet, wird das nicht mehr so sein. Das hat Microsoft jetzt zumindest zu Teilen widerlegt. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. Am Montag hatten wir dieses Key Reversal. Der Nasdaq war 5% im Minus, ist dann ins Plus gelaufen. Und sowas sind oft Zeichen, dass eine Korrektur zu Ende ist und dass eine Trendwende nach oben eingeleitet wird. Und wir haben bisher die Tiefstände vom Montag auch noch nicht unterschritten. Und ich glaube auch, oder hoffe auch, dass das nicht mehr passieren wird.
Exhibition, du hast das gerade erwähnt. Günstig ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Es waren fast 70 Milliarden. Aber gut, man muss natürlich in Relation setzen, was man dafür bekommt.
Ja, man hat, glaube ich, das 17-fache EBITDA bezahlt und das finde ich jetzt nicht so viel. Und man sieht ja auch hier, dass Activision noch zu Jahresbeginn deutlich teurer war als auch jetzt der Übernahmepreis. Wobei der Übernahmepreis, der ist ja, und jetzt kommt's, der ist ja nicht bei 78 oder 79, sondern ist ja bei 95. Mhm. So, jetzt die Frage, warum ist die Aktie noch nicht hingestiegen? Und das ist ja normal, dass Aktien nicht ganz an den Übernahmepreis ransteigen, aber zumindest vielleicht 4-5% runter. Und hier ist es der Abstand, das sind fast 20%. Wie kommt das?
Wahrscheinlich, weil das Ausgangsniveau so niedrig war, weil vor dem Bekanntgeben war die Aktie
ja erst ja, bei 65. Ja, aber die Prämie war, glaube ich, bei 45%. Es gibt auch Prämien von 80%, 90%, 100%. Das liegt eher daran, dass offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, Zweifel bestehen, dass diese Übernahme wirklich durchgeht. Okay. Jetzt, dass Microsoft nicht so event genug ist, daran wird es nicht liegen. Man hat über 100 Milliarden Cash, da wird man die 70 Milliarden auch noch gerade bezahlen können. Es gibt offensichtlich einige Experten, die sagen, ja, die Regulierungsbehörden könnten dann noch Nein sagen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn Microsoft wird sich vorher da schon schlau gemacht haben, ob man damit durchkommt. Und letztendlich ist es ja nicht der gleiche Geschäftsbereich, es ist etwas vollkommen anderes. Klar, Microsoft hat auch Software, Spiele sind auch Software, aber es ist nun mal eine ganz andere Software. Also ich glaube, das ist eine gute Chance, wer hier zugreifen will. Es werden 95 gezahlt. Gut, das wird wahrscheinlich mindestens noch ein halbes Jahr dauern, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Aber das sind von jetzt ab fast 20% oder rund 20%, die kann man sich durchaus mal sichern.
Okay, dann, wer deiner Meinung vertrauen möchte, der
ist könnte jetzt... Ist die Riesenrendite, also bei 78 rein, man kriegt 95, aber vielleicht dauert es ein Jahr, aber ja, trotzdem nicht schlecht, kein schlechter Deal.
Definitiv. Wir schauen auf Tesla, die haben auch Zahlen vorgelegt fürs vierte Quartal, Rekordzahlen. Es sollte ja auch ein Update zur Produktpalette geben, darüber habe ich jetzt gar nichts gelesen, aber ich wusste, du stehst gleich neben mir.
Es gab ein Update, es ging vor allen Dingen um die zeitliche Abfolge. Wann kommt der Cybertruck? Gibt es das $25.000 Auto? Und da ist es gestern nicht so gut ausgefallen, denn der Cybertruck wird dieses Jahr nicht mehr kommen, so viel ist sicher. Und das $25.000 Auto, da entwickelt man auch gerade nicht dran. Denn Elon Musk hat gesagt, wir haben mit allen Händen voll zu tun, die bestehenden Produkte ordentlich produzieren zu können, durch Lieferkettenprobleme, durch den Chipmangel, der auch 2022 noch ein Thema sein wird. Insoweit neue Projekte wird es dieses Jahr nicht geben. Wir konzentrieren uns auf das, was wir haben, um da die hohe Nachfrage bedienen zu können. Das heißt, kann man schon wieder fast positiv sehen, die Nachfrage ist so hoch, dass man die bestehenden Produkte kaum bedienen kann. Insoweit neue Projekte dann erst 2023. Das kam natürlich nicht so gut an und das war auch der Grund, warum die Aktie, die gestern auch ähnlich wie Microsoft wilde Sprünge gemacht hat, erst ging es kräftig nach unten, dann kräftig nach oben und am Ende war, glaube ich, nachbörslich ein Minus von 0,8%, also fast unverändert, kann man sagen.
Jetzt nochmal zu den Zahlen. Gut, die waren keine große Überraschung mehr, weil man hatte ja schon die Auslieferungszahlen und wusste, da kommt was Gutes auf uns zu. Aber gibt's?
Naja, also Umsatz interessanterweise deutlich über den Erwartungen. Also 1 Milliarde drüber mit 17,7 Milliarden, was ja schon wirklich erstaunlich ist. Und der Gewinn auch weitaus besser als erwartet mit, ich glaube, $2,50 pro Aktie statt 2,35. Also sehr gute Zahlen. Ich hatte mir insgeheim beim Gewinn noch ein bisschen mehr erhofft. Ist nicht so gekommen. Und wie gesagt, die Aktie hat daraus erstmal unterm Strich nach wilden Ausschlägen wenig gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Kann mir aber vorstellen, dass erstmal jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt nach auch hier sehr hektischen Ausschlägen.
Jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch. Jetzt wie du sagst, wird sich vielleicht mal beruhigen. Wir schauen auf ein paar Grafiken, die du uns zum
Thema mitgebracht hast. Ja, deshalb bringen wir immer so ein paar Slides mit raus, zusammen zu den Zahlen. Und das ist sehr interessant. Hier sieht man mal, dass die letzten, also 2020 der kleine Gewinn und vor allen Dingen 2021 dann ein recht großer Gewinn, dass diese beiden Gewinne ausgereicht haben, um alle Verluste, die Tesla in den 10 Jahren zuvor gemacht hat oder über 10 Jahren zu kompensieren, auszugleichen. Man hat ja immer gesagt, dass wir Tesla nie schaffen, diese Verluste irgendwann mal einzufahren. Jetzt haben 2 Jahre ausgereicht und das geht ja weiter. Also dieser Balken wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich noch größer.
Ja, genau. Wir schauen auf eine weitere Grafik. Tesla im Vergleich mit diversen anderen Autobauern.
Genau, Tesla hat es geschafft. Das sind die Quartale zurück bis viertes Quartal 2018. Und das ist die operative Marge. Und da sieht man, dass Tesla mittlerweile die 10%-Marke deutlich überschritten hat. Und hat, das sind alle anderen Autohersteller, also die großen BMW, Daimler, Ford. Welcher jetzt wäre es, kann man leider nicht mehr ganz zuordnen. Aber man sieht, dass Tesla nicht nur mitschwimmt, sondern jetzt auch oben rausgegangen ist. Wobei man muss mal abwarten, wie die anderen Zahlen im vierten Quartal werden. Aber ich glaube nicht, dass jemand da an Tesla rankommt. Und auch hier geht es ja weiter, wenn Tesla die Gigafactory in Berlin und auch die in Texas in Gang bringt, die ja noch profitabler sein werden, dann dürfte das noch besser werden.
Gab es da Neuigkeiten? Hat er irgendwas angedeutet?
Nee, er hat auch so ein bisschen, ich will nicht sagen gewarnt, aber gesagt, dass die Probleme bei den Lieferketten und bei den Chips dazu führen könnten, dass der Hochlauf der Fabriken, dass sie an den Start gehen dieses Jahr, ist klar, wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen, beide, Texas und Berlin. Aber es geht ja darum, wie schnell komme ich auf die Maximalproduktion. Das dauert ja in der Regel mindestens ein Jahr. Und das könnte ein bisschen verzögert werden durch die Problematiken. Hier sieht man nochmal die Texas Gigafactory. Mhm. Die ist ja auch schon im Prinzip fertig. Eben gerade nochmal eins zurück, vielleicht nochmal ein Bild.
Fangen wir mal nach Berlin.
Weil in Berlin, man sieht ja hier die Funken sprühen. Tatsächlich wird ja schon produziert. Die ersten Model Y werden ja gebaut. Allerdings nicht für den Verkauf, sondern nur quasi zu Testzwecken. Aber also,
offenbar funktioniert es, offenbar laufen die Bänder. Ja, aber
vielleicht ist es auch ein Feuer, wer weiß. Nein, das funktioniert schon.
Gut, dann warten wir mal auf die offizielle Eröffnung. Wird schon hoffentlich bald dazu Daten geben. Wir schon auf Apple, da müssen wir nicht mehr so lange warten. Da wird es nämlich heute Abend schon Zahlen geben zumindest. Was erwartest du unter die Analysten?
Ja, es werden auch hier gute Zahlen erwartet. Es geht allerdings bei Apple weniger um das Weihnachtsquartal. Es ist klar, dass es gut war. Es geht vielmehr um das erste Quartal in diesem Jahr. Wie wird das? Wie wird der Ausblick? Denn da hat man Befürchtung, dass hier die Erwartungen ein bisschen zu hoch sein könnten. Allerdings gibt Apple ja gar keine Prognosen mehr ab, seit Corona losgegangen ist. Also dürfte das auch so ein bisschen so eine Blackbox werden. Aber ich bin guter Dinge, dass auch Apple die Zahlen oder die Erwartungen deutlich übertreffen kann und dass auch hier dieser Abwärtstrend, der war jetzt bei Apple nicht ganz so schlimm, die Aktie hat $20 verloren. 20? 30? Nee, 20. Ja, gute $20 verloren. Wobei das sind auch gute 10%, allerdings nicht so stark wie Microsoft, dass auch diese Korrekturphase jetzt so langsam ihrem Ende entgegengeht. Also für mich sind das aktuelle Niveau sicherlich Kaufkurs, aber nochmal vor den Zahlen sollte man jetzt nicht unbedingt kaufen, zumindest nicht einen Tag vorher. Wobei, vielleicht macht es sogar Sinn. Also bei Apple könnte ich es mir vorstellen, macht Sinn, bei Microsoft hätte es auch funktioniert. Die Aktie ist ja nach den Zahlen gestiegen. Ich wiederhole mich da gerne, Apple ist eine Aktie, die man kaufen und liegen lassen muss. Und das ist sicherlich jetzt kein schlechter Zeitpunkt.
Wir sprechen über Corona, über Impfstoffe. BioNTech, klinische Studie gestartet zum Omikron-Impfstoff oder der Impfstoff, der gegen Omikron wirken soll. Aber die Studie ist halt erst gestartet. Das dauert ja alles noch so ein bisschen.
Ja, und dann ist ja, also die übergeordnete Frage ist ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum alle Impfstoffaktien so stark verloren haben, wie lange brauchen wir wie viele Impfungen? Also wir werden sicherlich nicht über Jahre hinaus alle 3 Monate geimpft werden. Das möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Auch ein bisschen viel Aufwand für.
Und wir haben jetzt natürlich massive Impfungen gehabt. Im letzten Jahr hat sich ja jeder oder der Großteil der Bevölkerung in den westlichen Industrienationen zweimal impfen lassen, plus vielleicht noch einen Booster dazu. Das wird in diesem Jahr nicht mehr so sein. Also und wir haben jetzt Impfquoten in vielen Ländern von 70, 80 oder sogar Prozent darüber. Klar, in einigen Ländern wie Israel lässt die Wirkung schon wieder nach. Da sind die meisten Leute schon wieder nicht geimpft, weil die Wirkung nachlässt. Und jetzt kommt Omikron. Es ist eine schwierige Gemengelage. Aber das ganz große Bild, und das wird an der Börse auch gespielt, ist, dass die Impfungen oder die Impfzahlen zurückgehen werden. Und vielleicht werden wir in einem Jahr sagen, hey, wir brauchen gar keine Impfung mehr. Oder nur noch Risikopatienten Patienten brauchen Impfungen. Das kann natürlich auch passieren. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum aus allen Impfstoffaktien massiv die Luft draußen ist. Und ich befürchte mal, dass diese Fantasie da auch nicht so schnell wieder reinkommt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich im Moment sagen würde, alle Impfstoffaktien würde ich jetzt nicht mehr haben wollen.
Obwohl ja die Zukunft immer gehandelt wird, oder nicht obwohl, sondern weil die Zukunft gehandelt wird, so rum. Wenn wir nämlich die aktuellen Zahlen anschauen, du hast uns zum Beispiel aus Frankfurt mitgebracht.
Das habe ich jetzt mal so tatsächlich mal dabei. Ich habe nämlich, bekanntlich hat ja Frankreich im Moment so ziemlich die höchsten Zahlen. Es waren jetzt, gestern oder vorgestern 500.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag, muss man sich mal vorstellen. Und Frankreich hat 67 Millionen Einwohner und hat jetzt schon 17,7 Millionen Infizierte, also 26% der Bevölkerung haben Corona schon gehabt oder haben es gerade. Mhm. Und wenn ich jetzt mal rechne, ich ziehe die 17 von den 67 ab, komme ich auf 50 Millionen, die noch kein Corona hatten. Bei 500.000 Infizierten am Tag, da braucht es also noch 100 Tage, bis alle Franzosen sich infiziert haben. Und das ist ja gar nicht mehr viel. Und jetzt auch die Frage, sind diese 500.000 überhaupt valide? Das sind vielleicht nicht sogar mehr, vielleicht sogar doppelt so viele. Man weiß ja nicht, wo auch die Dunkelziffer ist, weil Omikron merken ja viele gar nicht mehr. Und
irgendwann kann man auch nicht mehr die Testkapazitäten gereichen.
Ja, und auch nicht alles. Meine Frau hatte neulich auch Omikron. Die hat es nur gemerkt, weil sie ins Fitnessstudio wollte und einen Test machen musste. Also insoweit hätte sonst das auch gar nicht gemerkt. Mhm. Insoweit kann es gut sein, dass ja tatsächlich diese Herdenimmunität irgendwann erreicht wird. Was heißt irgendwann? Also in 2 oder 3 Monaten vielleicht sogar schon, in Frankreich und in anderen Ländern auch. Ja. Und dann ist die Frage, wie viele Impfungen brauche ich dann überhaupt noch?
Und wenn Omikron jetzt eben auch nicht so, zum Glück, wenn es da milde Verläufe gibt, wir schauen mal auf Valneva, dann ist diese Meldung natürlich auch schnell wieder verpufft, dass auch Valneva-Impfstoff gegen
Omikron helfen soll. Die Meldung kam vor einigen Tagen, dann sieht man auch schön am Kursverlauf, die Aktie ist ganz kurz nach oben geschossen, ist dann aber wieder auf das Studienniveau zurückgekommen. Also Valneva hat gesagt, unser Impfstoff wirkt auch gegen Omikron, aber das ist genauso schnell wieder verpufft, wie es gekommen ist. Also auch Valneva ist echt traurig. Die Story fand ich wirklich richtig gut. Klar, neuer Impfstoff, aber es dauert halt vielleicht doch ein bisschen lange, bis der an den Markt kommt. Und insoweit würde ich jetzt auch Valneva als Aktie, wäre mir das die Story oder das Risiko ist mittlerweile größer als die Chance, sagen wir mal so. Mhm. Und deswegen würde ich hier auch nicht mehr zugreifen. Ja, okay. Schade eigentlich, aber das Gleiche gilt übrigens auch für Moderna oder auch für Novavax. Im Moment Impfstoffaktien, das ist einfach zu riskant geworden, muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja. Bei denen warst du ja schon länger skeptisch in Anführungsstrichen, aber bei Neva war zuletzt noch der Favorit, aber jetzt ganz klar, nee, jetzt
dann doch. Ich habe jetzt auch bei meinem Report die Aktie verkauft, also noch vor diesem Spike auf dem aktuellen Niveau in etwa.
Okay. Ja. Deine Meinung beibehalten, nehme ich mal an, wirst du aber bei Warta oder hat sich da auch irgendwas geändert?
Nein, hat sich nichts geändert. Der Kurs hat sich geändert, aber meine Meinung nicht.
Hier war das Allzeit hoch.
Ich erinnere mich daran. Bei 180, jetzt sind wir
vor einem Jahr übrigens, 28. Januar.
Und jetzt sind wir bei der Hälfte, bei etwas mehr als der Hälfte, bei 92, 93. Das ist klar, dass natürlich in einem schwachen Marktumfeld für Tech-Aktien auch die Leerverkäufer das wieder so ein bisschen für sich ausnutzen und die Aktie so ein bisschen auch dahin drücken, wo sie sie haben wollen. Kann man machen, geht jetzt relativ einfach, aber ich bleibe bei meiner positiven Einschätzung aus mehreren Gründen. Zum einen ist Warta jetzt tatsächlich richtig günstig geworden. Das KGV liegt bei 26 auf Basis der Gewinnprognosen für dieses Jahr und so günstig gab es Warta überhaupt noch nie in der Firmengeschichte. Und das, obwohl der Warta jetzt weitaus mehr ist als nur ein Batteriehersteller für Haushaltsgeräte und für Earpods, also für In-Ear-Kopfhörer, sondern eben auch diese Autofantasie hat. Und die wird, glaube ich, noch ein Thema sein in den nächsten Wochen. Ich rechne wirklich, ich will nicht sagen im Januar, aber zumindest Januar, Februar tatsächlich mit einem größeren Deal. Und dann sind diese Kurse schnell Vergangenheit. Also ich sage mal so, ich glaube, dass ich hier nicht mehr lange stehe und Kurse von zweistelligen Warta-Kurse habe. Okay. Also es sei denn, wenn ich nicht nachkomme, kommen wir schnell noch mit. aber unter 100 wird es Warta nicht mehr lange geben, da bin ich mir sicher. Da können die Leerverkäufer sich querstellen.
So. Das merke ich mir auf jeden Fall, diese Aussage, werde ich da nochmal drauf festnageln bei den nächsten Malen, wenn wir hier stehen. Wir kommen jetzt zu was Positivem, das war jetzt eher weniger positiv. Jinko, das IPO der Tochter, wir haben oft im Vorfeld darüber gesprochen, jetzt ist es über die Bühne gegangen und war
gestern war's soweit.
Mega erfolgreich.
Ja, absolut, das war eins der besten IPOs seit langer Zeit. Die Aktie hat sich mehr als verdoppelt am ersten Handelstag, genau genommen waren es 111% plus. Und ist irgendwie aber bei Jinko Solar in den USA nicht so angekommen. Das verstehe ich nicht so ganz, ich glaube aber, das kann sich noch ändern. Um das darzulegen, habe ich mir eine Rechnung mitgebracht, ich hoffe, wir haben die auch. Haben wir ja, eine Rechnung? Genau, ja, weil wenn ich das erzähle, dann ist es immer so wild. Also gestern war der Börsengang in Shanghai und zwar von der operativen Tochter von Jinko Solar. Die Firma heißt dort übrigens auch Jinko Solar. Nur, dass man das nicht zusammenschreibt, sondern auseinander. Das ist der einzige Unterschied. Auf jeden Fall, es gibt jetzt 10 Milliarden Aktien. Der Kurs heute, Schlusskurs war 10,7 Yuan. Das macht eine Bewertung von 101,7 Milliarden Yuan. So, das ist soweit klar. Umgerechnet in Dollar sind das 16 Milliarden. So, jetzt ist also Jinko Solar in Shanghai 16 Milliarden wert. Jinko Solar in den USA ist 2 Milliarden wert. Also das Achtfache. Jetzt hat natürlich Jinko Solar in den USA hält nur noch 58,6% an Jinko Solar Shanghai.
Nur?
Ja, nur. Also, ja, aber eben nicht mehr alles, ja, sondern nur ein Teil. Man hat ja Teil an Aktionäre verteilt, man hat eine Kapitalerhöhung gemacht. Aber selbst diese 58,6% sind immer noch 9,37 Milliarden Dollar wert. Also mehr als oder fast das Fünffache von dem, was Jinko Solar in den USA wert ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Jinko Solar in den USA die sind auf 9,7 Milliarden Dollar kommen müsste. Dann müsste sich die Aktie mehr als vervierfachen. Weil man hat natürlich immer einen Bewertungsabschlag bei chinesischen Aktien. Aber selbst wenn ich die Hälfte mal als Bewertungsabschlag abziehe, bin ich immer noch bei 4,5 Milliarden. Also immer noch bei mehr als dem Doppelten, als Jinko Solar in den USA wert ist. Und dieses Aufwärtspotenzial, glaube ich, wird irgendwann auch, oder dieser Bewertungsunterschied wird sich irgendwann abbauen. Klar, vielleicht kommt die Aktie in China zurück, das kann auch gut sein, aber vor allen Dingen wird Jinko Solar in den USA steigen müssen, sehe ich zumindest so. Wenn sich das mal so ein bisschen rumspricht, dass es jetzt diese Börsennotierung in Shanghai gibt. Ja. Klar, weiß man das auch in Amerika, aber es gab bisher noch keinen größeren Analysten oder keinen größeren Experten, der gesagt hat, hey, diese Bewertung ist eigentlich viel zu niedrig.
Die Diskrepanz ist oder dieser Unterschied ist ja immer vorhanden, dass die oder oftmals vorhanden, dass die im China-Festland höher bewertet sind, genau, als in den USA. Trina Solar als Beispiel, aber die Diskrepanz ist hier schon größer als bei
die ist schon wirklich Werten extrem und da wird sich ein Teil abbauen müssen. Und sagen wir so, also ich habe es ja gerechnet mit der Hälfte, dann müsste Jinko Solar bei ungefähr 100 Dollar notieren. Vielleicht wäre es nicht 100, aber so in dem Bereich 60, 70, so das wäre so die Zielzone, wo zumindest die Bewertung halbwegs fair wäre. Und das ist ja ein ganz schönes Stück von jetzt aktuell knapp über 40.
In welcher Zeitraum gesehen?
Das kann jetzt relativ schnell gehen. Also eigentlich hätte das sofort passieren müssen, aber klar, eben, es dauert so ein bisschen. Ich denke mal, in den nächsten 2-3 Wochen können wir tatsächlich diese Kurse sehen. Wäre überrascht, wenn es nicht so passiert.
Okay, na dann hoffen wir, dass wir immer nicht überrascht werden.
Genau.
Standard Lithium, letzter Wert für heute. Was hat sich da denn zuletzt getan?
Es gab eine Meldung, auch gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht mehr so genau, dass, und zwar von Koch, dass man mit Koch eine Take-Off-Vereinbarung unterzeichnet hat, also mit Koch Industries. Die haben sich ja auch an Standard Lithium schon beteiligt und wollen auch beim Aufbau der Produktion helfen. Aber sie wollen, und das ist wohl das Allerwichtigste, das Lithium von Standard Lithium. Und da hat man, es gibt jetzt kein Volumen, wie viel Lithium Koch bezieht bei Standard Lithium, aber es gibt zumindest eine Vereinbarung und das hat den Kurs auch so ein bisschen bewegt, aber auch Standard Lithium hat natürlich jetzt ein bisschen reagiert auf diese massiven Verluste. Die Aktie hat sich auch ja fast oder ziemlich genau halbiert im Vergleich zu den Höchstständen und auch hier 200-Tage-Linie angetestet, für mich absolutes Kaufniveau in einem der Top-Lithium-Werte. Denn Lithium ist knapp und Lithium ist teuer. Und da habe ich noch eine Grafik mitgebracht, damit dass man das mal sieht, wie teuer das geworden ist. Und das ist wirklich extrem. Ja. Der Lithiumpreis, der war ja noch Ende 2020 auf einem absoluten Allzeittief. Das ist der Preis in Yuan, auch chinesische Yuan. Wir waren bei ja, unter 50.000, ich glaube sogar unter 40.000 und jetzt bei fast 400.000. Also fast eine Verzehnfachung innerhalb von einem guten Jahr. Und wer gedacht hat, das hier war schon ein starker Anstieg, es hat dann nochmal Dynamik aufgenommen. Und es ist nicht zu erkennen, dass das irgendwann mal stoppt. Also insoweit, Lithium ist knapp, Lithium ist teuer und das wird mit erneut zunehmenden Elektroauto-Verkaufszahlen in diesem Jahr. Letztes Jahr haben sich ja die Zahlen fast verdoppelt oder ziemlich genau verdoppelt, die Verkaufszahlen. Batterien sind knapp, Lithium ist knapp. Und die Rettung, ich will nicht sagen, Standard Lithium ist die Rettung. Es gibt viele andere Firmen, die auch Lithium produzieren wollen, aber hier könnte das relativ zügig passieren. Mhm. Und ja, was übrigens Standard Lithium noch gesagt hat gestern zu dem Koch-Deal, dass er keine Auswirkungen hat auf mögliche Lieferverträge mit LANXESS, dem zweiten Partner. Jetzt fährt man ja zweigleisig, man hat zwei Partner. Und da bin ich mal gespannt, auch da könnte es demnächst mal die eine oder andere Meldung geben zu LANXESS.
Du wirst uns informieren.
Mache ich.
Bei nächster Gelegenheit. Das war es aber schon wieder für heute. Dankeschön, Alfred.
Gerne.
Ja, danke, dass ihr dabei wart, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.